Folge Nummer 42 von In the Zone Podcast. Ich freue mich wieder auf meinen altbekannten Gast, auf Fabian, auch wenn ich ihn fast nie wiedererkannt hätte. Heute mit 3-Tages-Bart. Schaut echt geil aus, steht er tatsächlich.
Ja, danke. Also erstmal herzlich willkommen, danke dir. Ich habe ein 3-Tage-Bart. Ja, die Zuschauer, die Hörer können es ja nicht sehen, weil wir den nicht mehr visuell aufzeichnen. Ich bin in Schweden und irgendwie vergesse ich hier so ein bisschen das Zeitgefühl und gehen die Tage irgendwie in so eine Unendlichkeit über und manchmal vergesse ich mich zu rasieren und dann denke ich nach ein paar Tagen, ja, jetzt ist auch egal. Also ja, aber
Ich war. Ja?
ich tue mich voll schwer damit, weil es macht einen ganz anderen Menschen aus einem, finde ich. Also ich persönlich gucke in meinen Spiegel und denke dann so, nach 2 Tagen geht noch, aber nach einer Woche denke ich so, puh, das bist doch gar nicht du, aber ja.
Was alles passiert, gell? Wenn man von 49 auf 50 Jahre wechselt, also wer es nicht weiß, du hattest am Montag deinen 50. Vielleicht ist ja
Genau.
das andere Erscheinungsbild, dass du jetzt einfach ja älter wirkst, schon Richtung Opa gehst. Also ich will es nicht laut sagen, wer es jetzt nicht sieht, sieht ja keiner, aber ein kurzes Augenzwinkern. Nee, aber wie gesagt, steht da wirklich. Schaut gut aus.
Danke. Ich bin, ja, ich fand das ja immer bei Jan Frodeno, der hat ja auch immer so ein 3 Tage, ich nannte das ja immer Fusselbart. Ich kann mich damit noch nicht so ganz anfreunden, dauerhaft, aber ja, ich habe jetzt gedacht, es ist der 50. genau. Und es ist eigentlich ja nur eine Zahl, aber irgendwie ist es doch mehr.
Hat sich was geändert?
Ja, also geändert. Ich meine, wie gesagt, es ist ein Datum und zu gestern oder zu vorgestern, da war ich noch 49, bin ich jetzt 50. Ich glaube, es passiert halt viel im Kopf, wie immer. So, ich habe auf diesen Tag hin jetzt, also ich habe lange überlegt, so wie gestaltest du diesen Tag und was machst du? Und ich habe die letzten, also den 30. irgendwie groß gefeiert, den 40. auch und jetzt beim 50. hatte ich irgendwie gar keine Lust. Hier in Schweden ist der sehr beschaulich vonstatten gegangen, mit einfach sehr viel Wohligkeit. Und gleichzeitig habe ich irgendwie natürlich schon drüber nachgedacht, so, hey, was macht denn eigentlich so eine Datumsgrenze oder so eine Altersgrenze mit einem, ne? Wo kommst du jetzt her? Wo bist du gerade und wo willst du noch hin? Ich meine, mit 50 ist jetzt auch schon einfach ein Großteil des Arbeitens, weiß ich nicht vorbei, aber du arbeitest jetzt ja nicht noch 30 Jahre, wahrscheinlich hoffentlich weniger. Insofern war das schon interessant zu gucken, was da so in einem hochkommt.
Weißt du,
Also
was
was in
cool
mir
ist?
nicht,
Ja?
na? Erzähl.
Ab den Altersklassen wird es nämlich schon interessant, ob du der jüngere oder der ältere Jahrgang bist.
So, und da haben wir nämlich ein gutes Stichwort, bevor wir jetzt zur Thematik kommen. Heute wollten wir ja so ein bisschen über das Thema Team sprechen. Ich bin heute Morgen in Kalmar gewesen. Also, wir haben hier ein Sommerhaus auf Öland. Das ist eine Insel im Südosten von Schweden, also ganz, ja, sehr weit südlich im Osten von Schweden. Und in Kalmar ist ja immer der Ironman Schweden, Ironman Kalmar, gefolgt vom Ironman Kopenhagen am Sonntag. Und der ist jetzt diesen Samstag. Und als ich heute Morgen in Kalmar war, habe ich so ein bisschen in der Stadt ein paar Vibes aufgesaugt. Und ja, die Stadt ist schon voll mit Triathleten und da wird schon überall geschwommen. Kalmar ist halt echt eine geile Stadt, muss man sagen. Ist so ein bisschen ja, das wahr gewordene Bullerbü eigentlich. Also es ist so ein kleiner Ort, relativ, also es ist eine Universitätsstadt, so klein ist er gar nicht, aber er ist so klein, dass sich da im Zentrum alles findet und du hast überall Athleten, die da rumlaufen. Du siehst die Leute in den Cafés sitzen mit Onschuhen oder Hooker und dann weißt du, okay, das sind jetzt keine Touristen in dem Sinne. Und das war interessant, da heute einzutauchen. Und ich habe eine krasse Erkenntnis für mich gewonnen und die würde ich gerne mit dir und natürlich auch mit den geneigten Zuhörern teilen. Ich habe jetzt ja seit 3 Monaten, na, es ist 3,5 Monate her mit meinem Schlüsselbeinbruch und ich habe ja eigentlich jetzt die letzten 3,5 Monate ja, erst gar nicht und jetzt so sporadisch trainiert. Ich war aber für die Bundeswehr im Gebirge und was ich halt echt, ja, doch krass finde. Ich habe diesen Sport nicht vermisst und das finde ich ja einerseits gut und andererseits finde ich das schon irgendwie, ja, hat mich das sehr irritiert, dass ich das gar nicht vermisse.
Findest du schlimm, dass du es nicht vermisst?
Ja, also mir hat das am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber ich habe gedacht, krass, du machst jetzt so lange keinen Triathlon, also mit dem Arm schwimmen, das ging halt ganz schlecht, weil diese Platte in der Schulter wehtut. Ich konnte Radfahren, ich kann auch laufen, aber irgendwie war jetzt auch, ich hatte ja erzählt, ich war für die Bundeswehr im Gebirge und viel unterwegs und so und dann hat sich das, ich meine, da sind wir eine Woche lang durch die Berge gestiefelt, insofern das war genug Aktivität. Aber ich habe so gedacht, Hallo Fabian, nicht, dass du jetzt vergisst, dass du nicht, dass du vergisst, dass du Triathlet bist. So irgendwie nicht, dass du irgendwann denkst, was macht denn dieses komische Fahrrad hier?
Aber musst du tatsächlich immer Triathlon, also alle drei Sportarten machen, um dich jetzt als Triathlet zu definieren? Weil ich
Und
mache ja phasenweise mal, ich sage jetzt mal aktuell weniger schwimmen, wenn es gut läuft, ein, zwei Mal die Woche. Ja, weiß nicht, dann bin ich Triathlet, wenn ich sage, jetzt vergesse ich meine Woche zum Schwimmen oder es passt mir nicht rein, bin ich dann auf einmal keiner mehr. Also ja, schwierig die Grenze da zu ziehen.
das hatten wir ja, glaube ich, schon in alten Folgen, wo wir, ne, wann bin ich, was macht mich eigentlich zum Triathleten und wann bin ich Athlet? Ich habe mir ja so in Anbahnung auf meinen 50. So, ich hatte ja Anfang des Jahres überlegt, so wie willst du den verleben und was willst du machen? So, und dann habe ich einfach das auf mich zukommen lassen. Und jetzt so zum Geburtstag hin, ja, ich wäre ja eigentlich am Wochenende in Kopenhagen gestartet, aber das ja, hat sich dann ja Anfang Mai mit meinem Schlüsselbeinbruch erledigt. Und interessanterweise habe ich mir so irgendwie auf die Fahne geschrieben, so du lässt jetzt auch mal Sachen an dich rankommen, weil offenbar, ne, die Saison kannst du nicht planen, also nicht so, wie du wolltest. Und gerade gebe ich dem halt mal so Raum. Und was halt einfach faszinierend ist, also wie gesagt, Sommerhaus, Schweden. Und normalerweise sind die Urlaube, die ich hier verbringe, immer so morgens relativ früh aufstehen und gucken, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Also ich muss auf jeden Fall 2, 3 Stunden Radfahren oder laufen oder schwimmen oder irgendwas machen. Ich will aber auch noch an den Strand, wenn das Wetter gut ist. Und das muss ja irgendwie, und du kannst ja jetzt ja nicht 4 Stunden Radfahren, dich eine Minute duschen und dann in die Sonne legen. Das funktioniert ja nicht. Und jetzt merke ich, dass plötzlich sich ganz, also dass sich in diesem Urlaub für mich und in diesem Hiersein ganz andere Facetten öffnen. So. Also ich gucke ganz anders auf den Tag, auf die Woche, auf den Ablauf und es ist halt null mehr getrieben von, ich will Radfahren, sondern ich will, keine Ahnung, heute Abend ans Wasser gehen oder ich will morgens früh meditieren oder so. Und das finde ich in positiver Weise wiederum faszinierend.
Ich würde sagen, so gestaltet sich aktuell mein ganzes Leben ein bisschen. Ich genieße es gerade schon so, nicht so getrieben zu sein vom Sport. Ich mache
Okay.
zwar tatsächlich relativ viel, vielleicht ist es nicht Peak, wie ich es in Top-Shape mache, aber ich mache doch einigermaßen viel, aber halt, wenn es mal nicht ist, dann ist es halt nicht. Also ich war gestern bei Nachmittag im Lab und dann habe ich jetzt spontan, weil ich ein Protokoll testen wollte, habe ich halt noch einen eigenen, an mir selber einen VO2-Max-Test getestet, also den Test eigentlich getestet. Und dann bin ich jetzt selber kurz eine Ausbelastung gelaufen am Laufband und dachte, passt, war Sport, fertig. Ich wollte eigentlich nur ins Gym gehen und nee, passt, ich bin jetzt eh erstmal minimal kaputt sein, weil es ja doch Ausbelastung war. Sage ich, ach komm, passt schon, hast mehr Zeit daheim, dann kannst du entspannt kochen mit der Freundin und fertig. Also ist dann schon was, wo ich super tiefenentspannt sehe und ich muss ehrlich gestehen, die Form ist beim Radfahren relativ gut, wenn jetzt sogar Peak Shape. Ich weiß nicht, ob es jetzt für Ironman Peak Shape wäre, ich sage über 4,5 Stunden hinweg, aber so über 30 Minuten bin ich letztes Mal in Anstieg relativ auf Anschlag. Es wären vielleicht nur 5 oder 10 Watt gegangen und oben habe ich dann oder im Nachgang habe ich dann gesehen, dass es die zweithöchste Leistung über 30 Minuten jemals war, was ich auf Strava aufzeichnet habe. Also so schlecht ist die Form gerade nicht. Laufen gestern VO2 Max ist auch ganz dezent gut, sehr gut, würde ich mal sagen. Von dem her, das passt schon und ich sehe es halt null streng, also ich bin null getrieben und dann denke ich mir, es läuft doch. Also finde ich cool, ich laufe mit meiner Freundin einen Long Run am Sonntag, der war, würde ich jetzt mal sagen, 45 Sekunden mindestens, wenn nicht sogar Minute langsam pro Kilometer, wie ich ihn selber laufen würde. Ja, ist es deswegen schlecht? Nee, aber wir haben übelst die Gaudi gehabt, war cool, war kurzweilig, jeder ist auf seine Kosten gekommen und ich glaube auch trainingstechnisch bin ich sehr, sehr gut oder weiß ich, dass ich sehr, sehr gut auf meine Kosten gekommen bin. Und deswegen vielleicht dazu, ja, man muss ja nicht immer getrieben sein, um auch ein Athlet zu sein oder sportlich zu sein.
Also für mich irgendwie ist ja so ein bisschen, ich glaube, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. So. Also das Einzige, was noch geklappt hätte, wäre hinten raus Almere gewesen, wo ich mich sinnvollerweise darauf vorbereiten hätte können. So. Und dann habe ich aber für mich im Juni, Juli, weil ich auch einfach viel um die Ohren hatte mit dem House of Leadership und war viel unterwegs, habe ich gedacht, ach komm, jetzt mach den Sommer einfach mal kein Rennen. Also jetzt ist es offenbar so. Und jetzt gucke ich mal, mit was der Tag sich so füllt. Und ich muss sagen, hier auf Öland ist es einfach, mir ist nicht nur nicht langweilig, sondern ich habe irgendwie, ich denke dann immer so, an welcher Stelle des Tages hättest du denn jetzt noch das Radtraining unterbringen wollen? So. Und ich lese und ich gehe spazieren und wir baden und sind am Wasser und sitzen abends und gucken uns den Sonnenuntergang an und so. Und es ist einfach total schön. Und weil wir, glaube ich, auch in der letzten Folge drüber gesprochen haben, wie viele Leute ja durch diesen Sport sich so gegeißelt fühlen. Und ich glaube das auch. Also so sehr ich auch heute Morgen in Kalmar so ein bisschen Lust verspürt habe, weil die Schwimmstrecke ist schon, also der Schwimmausstieg ist schon fertig und der Einstieg und da schwimmen schon Leute und ich habe natürlich und auch Radfahrer und Läufer gesehen und so ein bisschen kitzelt es. Und ich habe mir aber ganz bewusst diesen Sommer gesagt, ich nehme das jetzt vielleicht mal so als Pausetaste mit, damit ich wieder Bock habe im September, Oktober, November, halt in September, also so langsam so einzusteigen. Und das hat sich gut angefühlt. Und ich finde das, was du beschreibst, natürlich auch sehr anschlussfähig. So dieses, ich will nicht sagen intuitives Training, aber vielleicht intuitive Belastungssteuerung. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Und null irgendwie fokussiert auf irgendein Event oder Wettkampfstand jetzt. Also es ist wirklich rein Spaß an der Bewegung. Wir gehen jetzt halt nach unserer Aufnahme, gibt es wieder unseren Track Tuesday, sprich wir treffen uns, ein paar Athleten vom Coaching, aber auch vom Verein, wir treffen uns auf der Bahn, laufen Intervalle miteinander, also gemeinsames Einlaufen. Jeder läuft seine Intervalle, bilden sie so kleine Gruppen, die halt einfach leistungstechnisch zusammenpassen. Und am Ende vom Tag, du siehst dich auf der Bahn ständig oder überholst dich, überrundest dich und wie auch immer. Super cooler Vibe. Nach einer Stunde, jeder fährt wieder heim, jeder ist glücklich. Sowas ist halt super, wie ich schon sagen, intuitiv und ich mache halt das, was Spaß macht und was halt gerade aktuell halt gut reinpasst. Und es ist halt den ganzen Sommer schon so, entweder hat der Körper gesagt, nö, funktioniert nicht, oder eben halt auch zeitlich, dass ich es nicht unterbracht habe, zumindest nicht stressfrei unterbracht habe. Und das ist für mich schon wieder was, wo ich sage, intuitive Belastungssteuerung. Passt es, schafft es mein Körper, schafft es nicht. Und ich merke, es funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es für ein sehr, sehr gutes Ironman-Finish reichen wird oder Mitteldistanz-Finish. Aber so generell ist das nicht unbedingt schlechter. Also das will ich eigentlich da schon mal unterstreichen, dass es nicht unbedingt immer der hundertprozentige Fokus sein muss, sondern dass man auch einmal gewisse Phasen entspannt machen kann und vielleicht jetzt gerade so im Herbst, der jetzt ja dann ansteht, wenn die Hauptwettkämpfe vorbei sind, dass man sich zumindest mal im Herbst und Anfang des Winters einfach mal die Zeit nimmt und sagt, okay, ich gehe heute nicht zum Training oder ich mache heute mal nichts oder wie auch immer, einfach da vielleicht intuitiver trainiert. Heißt nicht, dass man keinen Plan machen muss, aber dass man vielleicht auch mal Nein zum Plan sagt, punktuell. Also auch das
Also
darf man.
ich bin ja irgendwie ein großer Freund von, dass ich will nicht sagen, Dinge eine Bedeutung geben. Ob Dinge immer eine Bedeutung haben, weiß ich nicht. Nur ich für mich habe der Sache eine Bedeutung gegeben, die da heißt, so mal gucken, was der Sommer so bringt. Und auch das sieht man jetzt nicht und das sieht man wahrscheinlich auch nur, wenn ich irgendwie in Badehose rumlaufe. Ja, ich habe irgendwie, glaube ich, bestimmt 4 Kilo zugenommen, würde ich mal sagen. Man sieht es am Bauchumfang. Ich wiege mich ja nie, aber am Bauchumfang kann ich das festmachen. So sind 4 Zentimeter mehr, 4, 5 Zentimeter mehr. Und ich habe einfach wahnsinnig viel Süßkram diesen Sommer gegessen. Hier Grüße an Eis-Christina in Frankfurt, da war ich sehr regelmäßig. Und hier in Schweden fällt es halt einfach schwer, weil es unheimlich viel von diesen Zimtsachen gibt und Kardamom, also Cinnamon Rolls und so. Und das ist einfach super lecker. Und ich will das auch gar nicht das ganze Jahr beessen, sondern jetzt ist dann auch wieder Schluss. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, mit 50, ich habe gedacht, ey, das ist jetzt so, wie es ist. Und ich denke, ich möchte an diese Zeit, an diesen Sommer vielleicht auch trotz allen Schmerzes mit der Schulter positiv drauf zurückblicken. Und finde es aber, ja, wie gesagt, erstaunlich, dass ich für den Moment oder für eine ziemlich lange Zeit wirklich, das meine ich jetzt ernst, vergessen hatte, dass ich Triathlon mache. Also Juni, Juli hatte ich wirklich gar nicht das Bedürfnis. Also ich habe zwei Räder hier mit, mein Rennrad und mein Crosser und ich bin einmal jetzt das Rennrad gefahren und ich werde morgen und die Tage noch ein bisschen fahren oder auch nicht. Aber also zwei Räder hätte ich hier definitiv nicht gebraucht, schon mal gar kein Crosser. Ich kenne den Urlaub hier aber immer nur so. Von wegen aufstehen, gucken, wie viel schaffst du in der Woche, in den 2 Wochen, wann machst du was? Und das ist jetzt einfach mal schön, so einen Sommer anders zu erleben.
Ist es schlimm für dich, dass du es vermisst? Und die andere Frage wäre, bist du dir sicher, dass du noch mal ein Triathlon machst?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, bin ich. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich nochmal ein Triathlon mache. Wahrscheinlich so sicher, wie du dir sicher warst, dass du 2026 einen Sub-8-Versuch in Rot machst. Puh, keine Ahnung. Also ja, ich würde sagen, ich war heute in Kalmar und ich fahre Samstag auch hin, wenn das Rennen ist und gucke mir das an. Laura Philipp startet ja, glaube ich. Jonas Schomburg. Also ich denke, dass ich mir das angucke und bestimmt kommen dann so Vibes hoch. Auf der anderen Seite, keine Ahnung. Also ich merke ja, dass das Leben ja doch seine eigene Struktur hat oder dein Lebensbuch irgendwie eine eigene Geschichte formuliert. Insofern, mal gucken, das Leben führt mich, hält mich, keine Ahnung, gibt mir irgendwas ins Portfolio und ich schaue, was ich damit mache.
Spannend, ja. Ich könnte es ja aktuell auch nicht sagen. Also es ist, stell mir die Frage hin und wieder schon mal selber, weil du musst ja mittlerweile auch ein bisschen planen, wie schaut es nächstes Jahr aus mit Wettkämpfe. Ich bin irgendwie noch nicht so committed, dass ich sage, ja, so auf Biegen und Brechen, ich melde mich jetzt an und das wird nächstes Jahr passieren. So, ja, wenn es nicht passiert,
Und
dann passiert es halt nicht. Also dann passiert ja was anderes, dann mache ich was anderes.
ja.
Aber so richtig 100% in der Hinsicht committed bin ich halt noch nicht.
Ich hatte halt immer Rennen auf dem, also ich habe ja eine ganze Menge an Rennen, 73 in Europa gemacht, jetzt gar nicht, um da Rekorde, Personal Best aufzustellen, sondern einfach so, ich war ja in Finnland, in Norwegen, in Schweden, Dänemark, in Irland. Und es gibt so ein paar Rennen, gut, also St. Petersburg scheidet ja nun einfach mal aus in Russland. Ich glaube, den gibt es auch aktuell gar nicht. Aber ich weiß, dass es beispielsweise in Tallinn den 73 gibt und den in Warschau. Also den wollte ich, den, ich glaube, den gibt es seit 2 oder 3 Jahren, den wollte ich immer schon mal gemacht haben. Also als ich gesehen habe, Warschau hat einen Ironman 73, habe ich gedacht, boah, da willst du unbedingt mal hin. Und es gibt noch so ein paar andere, von denen ich sage, in Gedingen, also das ist bei Danzig, den fand ich auch schon seit Jahren gut. Also da könnte sein, dass ich nächstes Jahr doch noch mal was mache. Und ich hatte ja gar keine Möglichkeit, also mit der Verletzung ist es jetzt so spät gekommen, dass wenn ich das Geld also wenn ich da zurückgetreten wäre von meinem Startplatz in Kopenhagen, dann hätte ich wahrscheinlich ein T-Shirt mir von dem Geld kaufen können. Plus noch ein Stirnband. Also habe ich das Rennen auf nächstes Jahr verschoben. Da steht dann ja aber auch dick und fett, das ist letztmalig und nie wieder und überhaupt. Und sie können es nur einmal verlegen und dann nicht mehr und gar nicht. Das heißt also, entweder starte ich nächstes Jahr in Kopenhagen oder ich fahre dahin und hole mir den Rucksack. Aber so.
Ja.
Ja. Aber weil du das gerade sagst, dass du das noch nicht weißt, ich würde gerne, also du weißt noch nicht, was du nächstes Jahr machst, ich würde gerne, damit das nicht zum Ende hinkommt, dieses Mal meine 5 Fragen auch jetzt schon stellen.
Schieß los, guter Break.
Guter Break. Frage vorweg. Also, ich mache ja so, was, Nico, auf was bist du besonders stolz? Also, ich habe mir ein wenig schärfere Fragen überlegt und hoffe, dass es okay ist.
Ja, freilich, ich sag's dann mal hinterher, ob es okay war oder nicht. Das weiß
Wenn
ich
die
jetzt
Frage,
noch nicht.
wenn die Frage zu scharf ist, dann sagst du mir, dass.
Ich bin da Gott sei Dank der Cutter. Das heißt, was die Leute nicht wissen, dass wir ungefähr 90% von unseren Folgen eh rauscutten.
Ja,
Und
genau.
von dem her fällt es dann gar nicht auf.
Okay, ich starte mit folgender Frage, weil du das, weil wir da schon in Teilen immer mal wieder drüber gesprochen haben. Und zwar, was hast du erreicht in deinem Leben, sportlich oder auch beruflich, aber vielleicht sportlich? Was hast du erreicht, von dem du dachtest, dass es dich in Anführungszeichen glücklich macht, wo du im Nachhinein festgestellt hast, ich habe es erreicht, aber es hat nicht das Gefühl ausgelöst, was ich gesucht habe?
Der Zusatz der Frage hat jetzt echt nochmal einiges verändert.
Okay.
Wenn du jetzt gefragt hast, okay, was hast du irgendwie erreicht, was du vielleicht nie gedacht hättest, also wäre es jetzt wesentlich einfacher gewesen. Die Frage dann, wo ich im Nachgang gemerkt habe, dass es mich gar nicht so glücklich macht. Ich würde es jetzt ganz plump und einfach wirklich sagen, dass es gewisse Sportereignisse waren, ob es jetzt Rot, zum Beispiel jetzt seit 24, unser einer Erfolg mit 8 Stunden 16 war. Ja, es macht mich glücklich, aber es definiert mich nicht. Also ich bin stolz auf die Leistung, aber es gibt mir nichts. Also es
Okay.
verändert nicht mal mein Ego, der sagt, krass, cooler Typ oder weiß nicht. Vielleicht bin ich da aber auch eher so, dass ich das eh immer ein bisschen wieder relativiere in mir selber und sage, ja, okay, war vielleicht ein schneller Tag, war dies, war jenes, waren viele Leute so schnell, war Anführungszeichen jetzt nur siebt schnellster Age Grouper an dem Tag, also war es ja machbar. Also ich
Okay.
gestehe mir da vielleicht die Leistung dann gar nicht selber so ein.
Okay.
Ja.
Jetzt, ja gut, auf die Frage, weiß ich nicht, ob du eine Antwort hast, aber ich frage dich das trotzdem. Bei welchem Thema hoffst du insgeheim, dass ich dich heute oder generell nicht danach frage? Ja, ich weiß, die sind heute ein bisschen spitz.
Wirklich was echt nicht einfach ist, wo mich heute nicht, ich formuliere es mal bloß um für mich, wo du mich heute nicht fragen solltest, aber wo ich nicht möchte, dass du mich heute
Ja,
fragst.
genau.
Ich muss bloß von Deutsch auf Bayerisch übersetzen.
Ja.
Auf Mundart, dass es
Ja.
dich auch, dass ich auch verstehe, was du
Ja,
willst.
siehst es, Fabian.
Ja, genau.
Vielleicht ist es aber auch gar nichts. Also kann ja auch sein, dass du.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt echt keinen Schmerz, über alles zum Reden. Also ich
Okay.
bin da, glaube ich, gerade in der Stimmung. Ich habe überlegt, so wäre jetzt vielleicht eine mögliche Antwort, so ja, ich will jetzt nicht, dass du mich ernsthaft fragst, wie es mir geht, aber mir geht es halt gerade wirklich auch gut. Klar, jeder. Und ich habe auch gerade meine Themen, die mir scheinen alle im Nebenlebenssektor die Sonne aus dem Arsch, aber
Ja.
prinzipiell will behaupten, geht es mir sehr gut.
Ja. Ja.
Von
Dann
dem
nehme ich mal
her.
die nächste. Welche Seite von dir kennen die wenigsten Menschen? Oder welche Eigenschaft oder Qualität oder
War eigentlich die
was?
emotionale Seite.
Okay.
Ja.
Heißt, dass du eher
Immer,
weich,
ja, schon.
dass
Ja.
empfindsam bist?
Ja, schon. Also ich glaube, dass man da prinzipiell einfach schwer tut, dann Gefühle oder Emotionen loszulassen, zum zeigen. Also ich merke es halt selber auch bloß immer, wenn ich zum Beispiel jetzt über den Tod von meiner Mom zum Beispiel rede. Oder wenn es über ähnliche Themen halt geht, wo ich weiß, jetzt mein Gegenüber zum Beispiel hat aktuell das gleiche Thema und das erinnert mich zum Beispiel jetzt sehr. Oder ich gehe ins Grab, das ist etwas, wo ich immer das Heulen anfange.
Okay.
Und wenn ich aber in einer Situation bin, wie zum Beispiel mit dir gerade, und wir würden jetzt mehr darüber sprechen, jetzt aktuell macht es mir gerade gar nichts, weil ich da sehr rational gerade spreche. Wenn es aber dann doch irgendwie persönlich wird, dann würde ich auch vermeiden, dass die Tränen kullern.
Okay. Cool.
Das will ich dann auch nicht zeigen. Also, hört
Nö.
jetzt blöd an, aber ich glaube, das ist so typisch Mann, wenn ich es mal ein bisschen verallgemeinern würde. So, wir müssen dann doch irgendwie mal den Harten spielen. Und da glaube ich, gehöre ich genauso dazu, zu denjenigen, die es dann schlecht und ungern zeigen können.
Da würde ich gerne eine Sache zu sagen, und zwar nicht aus
Ja.
meiner eigenen, so mit Emotionen zeigen und so. Also ich glaube, dass das in der heutigen Zeit enorm wichtig ist, wirklich sich klar zu werden, wem zeige ich da seine Emotionen. Und das, ich hatte da neulich irgendwie einen Artikel drüber gelesen, und manchmal ist es so, also wenn du den falschen Leuten deine wahren Emotionen zeigst, dann ist es so, als würdest du von einem Haifisch vor dir irgendwie dir in den Arm schneiden und Blut würde rausfließen. Also ne, glatter Selbstmord. Insofern, nee, finde ich das schon auch wichtig, dass man da sehr protektiv ist, was die eigenen Emotionen angeht.
Ja.
Oh ja, ich weiß, Sie sind heute ein bisschen straight,
Nein, ist
aber
gut, ist gut.
gibt es eine Wahrheit über dich, die du kennst, die du aber bis heute nicht lebst? Also gibt es etwas, was du weißt, was du eigentlich anders machen solltest, könntest, müsstest, es aber nicht tust?
Ach, mit Sicherheit irgendwo gesünder leben.
Ja.
Also, ich will nicht behaupten, dass ich die gesündeste Ernährungsweise habe. Ich liebe es dann schon einmal irgendwo essen zum Gehen. Mache ich gerne, mache ich oft. Es muss auch pragmatisch sein. Ich stehe nicht jeden Tag stundenlang in der Küche. Sind dann schon so Sachen, wo ich auch selber weiß, dass ich da Potenzial habe. Potenzial in Sachen Dehnen, Mobility. Ich hoffe, meine eigenen Athleten, die hören gerade komplett weg oder die hören die Folge gar nicht. Wenn nicht, fühlt es euch gegrüßt und ich sage es aber auch immer dazu. Ich stelle mich da nicht vorne hin und sage, ich bin da der Krösus und ich mache das perfekt. Auch ich skippe da durchaus öfters und so gut wie immer. Aber es kommt ein bisschen auf die Trainingsphase darauf an. Aktuell fehlt mir so also das Ziel und ist wenig strukturiert, wie ich vorher gesagt habe. Dementsprechend ist schon auch so, dass gerade so eine Arbeit am Körper, mit dem Körper, tendenziell bei mir eher hinten runterfällt. Wenn ich weiß, es wird wieder fokussierter, Trainingsumfang steigt, dann kommt das definitiv auch wieder stärker in den Fokus. Aber das sind so Wahrheiten, wo ich weiß, okay, das muss ich auch besser machen. Ich weiß, mir tut's gut, mache es aber trotzdem nicht. Ist das die, was gibt es da, kognitive Dissonanz, nennt man
Ja.
das, ja. Ja, gestern hatte ich einen Athleten zum Sportmedi-Checkup da. Ich wusste, er ist Raucher und ich wusste vorab, ich brauche ihn gar nicht versuchen, ihn wieder zu belehren. Der Herr ist 44, er raucht eine Schachtel am Tag. Ja, es war dann ein witziges Gespräch. Er lebt sehr ungesund, er sagt selber, er weiß es, er will es aber nicht ändern. Ja, okay, bist alt genug, bist 44. Ebenso Entscheidung. Ich glaube, wir sind da alle oftmals alt genug, dass wir wissen, was wir besser machen könnten.
Das ist jetzt keine Frage, doch ist eine Frage. Nico in einem Wort? In
Mutig.
einem Wort. Mutig? Mutig. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Weil, wie schätzt du mich ein?
Warte mal. Ja, wobei ich denke jetzt gerade drüber nach, aber es ist ja, hast du recht. Also, es ist so irgendwie, das ist offen, aber das ist es ja, weil was ich an dir so faszinierend finde, ist, wie du irgendwie dein Leben gestaltet hast und mit dann hier nach Südafrika und dann lebe ich von da und dann hast du irgendwie keinen festen Wohnsitz in Deutschland gehabt. Das ist ja doch, aber es ist ja mutig. Ja, doch.
Ja, also das
Ja.
sind also die Themenbereiche, Lebensbereiche, wo ich sage, wo ich im Nachgang gemerkt habe, wie viel Mut es eigentlich gekostet hat. Währenddessen war es einfach Bauchgefühl
Ja.
und im Nachgang auch mit Gesprächen oder in Gesprächen mit anderen Menschen, die sagen so, oh, ich würde es gerne machen, aber geht bei mir nicht, weil ich habe hier ein Haus oder ich habe hier Familie und dies und jenes oder einen Job. Ja, ich habe auch hier Familie und habe hier irgendwo, klar, jetzt noch neu verheiratet, keine Kinder, aber habe trotzdem Lebenspartnerin, habe trotzdem eine Familie, habe trotzdem einen Job damals gehabt, den ich dann gekündigt habe, was er definitiv Mut braucht, um dann nach Südafrika zu gehen und dort einfach mal ein neues Leben anzufangen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Also das sind dann schon so Sachen, wo ganz, ganz viel Mut gekostet hat. Und ich denke, da kann jeder Unternehmer damit relaten, dass das einfach viel Überwindung kostet am Anfang. Natürlich viel Selbstglaube oder Glaube an sich selber. Und aber ganz, ganz viel Risikobereitschaft und Mut. Also ich habe es ein bisschen mit Risikobereitschaft auch, war so mein das erste Wort, was ich im Kopf gehabt habe. Aber ich glaube, mutig trifft es dann eigentlich ganz gut. Und ich bin da immer eher so der Bauchgefühl-Mensch. Und ob das dann die sichere Variante ist, meistens nicht. Es ist dann eher so schon risikobereit im Leben und das mache ich dann. Und vielleicht ist es ja auch im Sport dann so, als wir zusammen gearbeitet haben, war es ja auch so, wo ich sage, ja, lass doch ein Ziel definieren, was nicht nummersicher ist und lass mal einen Weg gehen, der nicht nummersicher ist. Und ich glaube, du weißt auch, dass ich vom Stil zu racen, gerade am Radl doch jemand bin, der gerne Gas gibt. Der jetzt nicht irgendwie sagt, ich habe meine Nummern und Leistungskennzahlen, gehe keine Sekunde irgendwie drüber, sondern ja, wenn mich irgendwas aufregt und da gedraftet wird oder so, dann versuche ich die Gruppe zum Sprengen und versuche da halt doch dann eher dagegen zum Arbeiten, auch wenn ich weiß, dass immer wenn mein Rennen erst einmal kontraproduktiv ist.
Dann schließe ich aber die letzte Frage an. Was ist der Preis, den du zahlst dafür, dass du Nico bist?
Muss es ein expliziter Preis sein?
Also der Preis im Sinne von, was macht das mit dir in deinem Leben? Und als Preis, also überall hängt ein Preisticket dran. Wenn du abnehmen willst, dann darfst du keine Süßigkeiten essen, jetzt überspitzt formuliert. Wenn du, keine Ahnung, einen Ironman machen willst, musst du trainieren. Wenn du Abitur machen willst, musst du lernen. Was ist der Preis, den Nico zahlt dafür, dass er Nico ist?
Dass du eine Entwicklung gehen musst oder ich eine Entwicklung gehen musste und immer gehen werde. Dass ich nicht am Fleck stehen bleibe, dass ich Veränderungen nicht scheue und dass ich mutig bin. Also,
Okay.
dass mein Leben stetig in Bewegung ist und der Preis ist vielleicht, dass ich keine klare Vision habe, wie mein Familienleben ausschaut in 5 Jahren oder wie generell sonstiges mein Berufsleben in 5 Jahren ausschaut. Also, klar habe ich Visionen, die ich mit der Firma verfolge, wo ich sage, da möchte ich hin in die Regionen und möchte vielleicht die Firma in bestimmte Bereiche weiter ausbauen und ja, vielleicht neue Zweige hinzufügen und mich selber weiterentwickeln. Aber ich hasse Stillstand und ich kann das nicht haben, wenn mein Leben tagtäglich gleich verläuft. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen selbstständig und Unternehmer, weil ich da einfach mich selber entfalten kann und weil ich da selber entscheiden kann, wie ich in Bewegung bleibe und dass ich in Bewegung bleibe. Und mir keiner vorschreibt, dass ich hier und da zu sein habe und das Büro, sagen wir mal, Bürostuhl drücken muss.
Und der geneigte Leser hat ja hoffentlich schon erkannt, vielen Dank erstmal, dass
Danke
die
dir.
Fragen ja auch so ein bisschen an den geneigten Leser, der geneigte Hörer, an sich selbst richtbar sind. Also all die Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, habe ich mir auch schon gestellt oder habe ich mir gestellt. Insofern frage ich sie dich natürlich auch leichten Herzens, weil ich selber für mich eine Antwort drauf habe. Und ja, ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Also vielleicht als Einladung, ne, stellt euch die Fragen einfach mal selber. Also ne, was bist du in einem Wort beispielsweise oder was ist der Preis dafür, dass wir das tun, was wir tun oder das Leben haben, was wir leben? Und ich glaube, da gibt es auch nochmal kein richtig falsch, sondern es ist irgendwie, jeder muss sich bewusst sein, dass wenn du dich für etwas entscheidest oder für ein Bündel von Dingen entscheidest, dass du dich damit eben auch gleichzeitig gegen ein Bündel entscheidest. Ne? Du kannst nicht gleichzeitig, das ist so geil, wenn ich hier nach Schweden hochfahre, dann sehe ich auf den Fährschiffen, also auf der Fähre, ist eigentlich nur die eine von Deutschland nach Dänemark, häufig im Sommer immer bestimmte Ansammlungen von Autos, die auf bestimmte Festivals fahren. Eine Zeit lang, ein Jahr habe ich hier mal welche gesehen, die sind zum Europatreffen der Enten gefahren. Also
Krass.
das Auto Ente. Dann war ein Jahr, dann habe ich irgendwie ganz viele Leute mit Harley-Davidson gesehen, die auch Skandinavien Harley-Davidson treffen. Jetzt hatte ich auf der Fähre, die waren offenbar in Deutschland, also oder irgendwo in, also Kontinentaleuropa, ganz viele alte Saabs. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie geil eigentlich, ne? Ich versuche mich dann, gucke mir die Autos dann an und gucke mir die Leute an und denke so, ja, das ist halt auch ein Lifestyle oder eine Philosophie oder so. Und das ist Teil deren Identität. Und gleichzeitig, wenn du das machst, kannst du nicht noch gleichzeitig Modellbau und Triathlon und Windsurfen und Tiefsee tauchen und weiß ich nicht was machen, ne? So,
Ja,
und das
ja.
finde ich halt immer interessant. Also, ja. Und jetzt würde ich gerne, damit wir unser Versprechen einhalten, zu dem Thema kommen, was wir heute eigentlich vorhatten. Nach einer halben Stunde ist natürlich auch sportlich, egal. Es ging um Thema Team. Magst du das Intro machen oder
Gerne, weil du ja
willst du
eh
hinleiten?
schon, ja, du hast ja eh schon gestartet. Es ist kommendes Wochenende, stehen nämlich zwei in Europa zwei wichtige Ironman-Veranstaltungen an. Es sind meines Wissens nach die letzten für die Kona-Quali 2026. Und es ist nämlich in Schweden der Ironman Kalmar und in Kopenhagen am Sonntag in Dänemark der Ironman Kopenhagen. Und ein Athlet von mir ist in Kopenhagen am Start. Und ich selbst war 2023 in Kopenhagen am Start. Und wir haben ähnliche Erfahrungen bis jetzt gemacht in der Vorbereitung. Und das ist was, was schon Richtung Team geht. Also ich habe mit ihm jetzt letzte Woche gesprochen gehabt und wir haben uns nochmal getroffen. Er hat dann auch gemeint, so, ja, es ist jetzt schon irgendwie zäh, jetzt halt einfach alles immer im Juli, August, weil er jetzt auch feststellt, dass alle seine Freunde und seine Bubble, die meisten Athleten, irgendwo im Juni, Juli, sprich Ironman Frankfurt, Challenge Rot, deren Hauptwettkämpfe gehabt haben. Das heißt, die Leute sind jetzt irgendwo so ein bisschen, hey, Off-Season und Recovery und just for fun und vielleicht Urlaub und was auch immer. Und er jetzt gefühlt so der Einzige ist in seiner Bubble, der voll strukturiert noch trainiert, der voll fokussiert ist und jetzt Mitte August liefern will, muss, wie auch immer, wie wir es jetzt beschreiben wollen. Und das ist was, wo wir beide festgestellt haben, es fehlt einfach so das Team für ihn. Wenn es auch nur psychologisch ist, dass du sagst, ich weiß, es sitzt jemand in Frankfurt, der Fabian, der eigentlich ja auch für Kopenhagen trainieren hätte sollen. Wenn ich weiß, hey, mein Kumpel Fabian sitzt 300 Kilometer nördlich von mir, aber ich weiß, er ist auch voll am Trainieren gerade. Wir tauschen uns vielleicht hin und wieder mal aus über WhatsApp oder telefonieren miteinander und vielleicht macht man mal ein Wochenende mit zusammen, ein Trainingswochenende. Aber das hilft halt ungemein, wenn man weiß, es gibt ein Team, ob physisch oder auch nur psychisch, dass man weiß, es ist jemand da, der das gleiche Ziel verfolgt und mit einem den Weg halt geht. Und das haben wir festgestellt, hat eine riesen Dynamik und das ist was, was vielleicht Nein sagt Nein, können wir kurz mal anteasern oder ich will es jetzt mal kurz anteasern, vielleicht auch ein bisschen als Potenzial nur hat, dass man sagt, okay, weil derjenige, also der Daniel, der jetzt in Kopenhagen startet, ist auch im Nein sagt Nein Team und ich fände es einfach cool, wenn man sagt, das Nein sagt Nein findet an einem Ort halt statt, dass alle neuen Athleten das gleiche Rennen machen, weil dadurch einfach noch viel, viel größeres Teamgefüge entsteht. Und dadurch nochmal viel bessere Teamdynamik. Jeder fühlt sich zugehörig. Er ist jetzt derjenige gewesen, der alleine in Kopenhagen startet. Es waren, weiß ich nicht, vier Athleten vielleicht in Rot am Start. Dementsprechend ist das wahrscheinlich so ein bisschen eine Vierergruppe, kann ich mir vorstellen. Ja, Daniel hat die auch getroffen, ist auch mal in Rot irgendwie mit denen Rad gefahren, aber trotzdem bist du ja immer derjenige, der irgendwie 6 Wochen später sein Rennen hat und immer irgendwie nicht so ganz Teil der Gruppe ist. Und ich glaube, dass das halt schon zielführend ist für eine Gruppendynamik, für ein Team, das zusammen irgendwas leisten will. Halt einfach auch, dass man da die ähnlichen gleichen Ziele verfolgt.
Also, ich habe mich ja sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Also Team, soziale Identität und was passiert eigentlich mit Individuen, wenn sie die Kraft im Wir finden, also das Wir im Ich sozusagen. Und als ich 2024 ja 9sub9 begleitet habe und auch 2025, habe ich gesagt, klar, wir können auch mit den Athleten einzeln arbeiten. Das war ja auch ursprünglich mein Angebot so. Mir ist aber relativ schnell klar geworden, und das war ja auch mein Ansinnen, da etwas tiefer einzusteigen, kann es eigentlich gelingen, dass du Menschen, die, also in diesem Fall Athleten, die eigentlich, nee, nicht eigentlich, die in Konkurrenz zueinander stehen, also Menschen, die in Konkurrenz zueinander stehen, trotzdem zu einem Team zu formen, sodass etwas wie eine Teamkohäsion, also eine Zusammengehörigkeit entsteht. So. Das war ja ursprünglich mal die Frage. Und in 2024 war es so, dass ich glaube, waren das sogar 8 Leute? 6? Also wie viele sind in Rot gestartet? Fast alle,
Um
glaube ich,
den
ne?
Dreh, ja. Also alle nicht, aber mit Sicherheit 6 ist um
Also,
den Dreh, ja.
es ist ein großer Teil in Rot gestartet. Und was mir damals ja wichtig war, ich will nicht sagen zu zeigen, aber vielleicht auch herauszufinden, ist das möglich? Und für die, die jetzt sagen, ja, gibt es da ein bisschen mehr zu? Also ja, da gibt es unheimlich viele gute Studien zu. Und alleine das, was du jetzt gerade sagst, da habe ich eine, die ist auch noch gar nicht so alt, aus 2022, die da heißt Running Together, How Sports Partners Keep You Running. Wir stellen sie auch in die Shownotes rein. Also eine Studie, die sehr klar zeigt, dass wenn du Teil einer sozialen Gemeinschaft bist, und in Frankfurt, wo ich ja nun lebe, ist es irgendwie mittlerweile, es gibt für alles mittlerweile Gemeinschaften. Also es gibt jetzt auch eine Sonntagsspaziergangsgemeinschaft, die gehen einmal in der Woche spazieren. Es gibt ja unterschiedliche Laufclubs, Radclubs und. Und es ist ja in der Tat so, dass du durch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer sozialen Gemeinschaft, und da ist die Studienlage und die wissenschaftliche Erkenntnislage eindeutig, einfach eine Vielzahl von positiven Effekten spürst.
Ja, und das auch zu unserem Track Tuesday, der jetzt dann eben stattfindet in einer guten Stunde. Geht es nämlich genau darum. Wir sind immer so eine Dreier-Vierer-Gruppe, die halt gleich schnell läuft, Pi mal Daumen. Also so ungefähr, es matcht sich in den Intervalle. Oh, also wir laufen gemeinsam die Intervalle und da ist halt schon so, dass in der ersten Einheit schon das Feedback kam: so, boah, krass, so schnell wäre ich die alleine nicht gelaufen. Die hätte ich nie alle durchgezogen. Nie. Und am Ende von Tag machen sie es dann trotzdem. Und das ist was super schön ist, wenn du die Teamdynamik siehst und dann das Feedback einfach hast von jedem Einzelnen und ich von mir selber ja genauso, wo ich sage, ach, heute ist warm, die letzten 4 Wochen war es ja brutal heiß. Ich traue mir wetten, dass ich von der viermal, wahrscheinlich viermal gesagt hätte, ach komm, lass stecken, geh lieber Runde Radl fahren, mach was anderes oder mach gar nichts. So ist es für mich jetzt ein fixer Termin. Ich weiß, meine Kumpels warten da dorten. Wir laufen da gemeinsam eine Runde, wir haben da Spaß. Also jede Leistungsklasse ist da. Super coole Leute auch und jeder läuft da sein eigenes Tempo, sein Niveau, aber trotzdem pusht man sich gegenseitig und das ist was, wo man definitiv klar sieht und auch selber halt spürt und dann ist es so, dass zum Beispiel immer wieder, jede Woche schwächelt wer anders, also vielleicht bin es ich heute und dann ist es so, dass die anderen dich mitziehen, die sagen, jetzt komm auf, jetzt komm, beiß dich durch, dann kreisen wir durch in dem Intervall, dann nur noch eins oder wie auch immer. Dann ist es vielleicht aber einmal so, dass einer früher aufhört und du siehst aber dann, nächste Woche ist es ein anderer. Also jeder hat mal irgendwie so einen, vielleicht einen schlechten Tag, vielleicht auch nicht optimal vorbereitet, aber das Team mal supportet sich und du siehst, okay, jeder struggelt mal, es bin nicht nur ich, sag mal, wenn ich alleine laufe und ich habe einen scheiß Tag, dann denke ich mir, okay, ich bin nicht fit. Aber ich sehe dann an der nächsten Woche, dass auch mal wer anders struggelt, dass die anderen auch keine Maschinen sind, sondern jeder einfach mal irgendwie schwierige Umstände hat und nicht immer seinen besten Tag hat. Und das ist was, wo man sich als Gruppe ganz, ganz viel gegenseitig helfen kann.
Und in Ergänzung dazu würde ich sogar noch sagen, dass also selbst eine lose Gemeinschaft, also da muss jetzt noch gar nicht, wir sprechen jetzt noch gar nicht von Team, sondern es ist nur eine lose Gemeinschaft, also ne, so ein Lauftreff oder so, führt schon dazu, dass du regelmäßiger Schrägstrich häufiger trainierst. So, also ne, dass dadurch, dass du eine soziale Verabredung hast, so nach dem Motto, also ich erinnere das immer noch, dass meine Mutter früher, als ich so 13 war, ne, hatte ich natürlich keinen Bock hier zum Leichtathletik zu gehen. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, Fabian, der Trainer, der nimmt sich ja extra die Zeit für euch. Also du kannst ja jetzt ja nicht hingehen. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, eigentlich hat sie recht. So, der macht früher Feierabend und so. Und ich glaube, das schon, und damit meine ich gar keinen sozialer Gruppendruck oder so, sondern einfach nur dieses positive, so, hey, da wartet jemand auf mich. Und ich, bei der Bundeswehr nennen wir das immer Commitment von zwei Seiten. Die Gruppe gibt ein Commitment an den Einzelnen und der Einzelne an die Gruppe. So, ne? Und deshalb glaube ich schon, dass alleine die Gruppe oder die lose Gruppe schon. Nee, das glaube ich nicht, das ist so. Also wie gesagt, die Studie zeigt es, schon deine Bereitschaft zu trainieren und regelmäßig und häufiger zu trainieren erhöht. Ja.
Definitiv. Und der eine oder andere, der uns jetzt schon lange verfolgt, weiß auch, dass ich sehr, sehr gerne alleine trainiere. Also ich trainiere 90% alleine, gut jetzt mit Freundin, mit ihr relativ viel, dann auch wieder am Rad zum Beispiel. Aber prinzipiell liebe ich das schon auch, einfach alleine zu sein und alleine mal Sport zu machen. Aber es ist für die Abwechslung gewisse Bereiche schon echt eine Bereicherung. Und ich, für mich momentan schon der Punkt, wo ich sage, alleine würde ich dann eher sagen, ach komm, scheiß an, ich mache jetzt heute noch, ich muss noch was in der Arbeit erledigen, weil da kennst du selber genauso. Als Selbstständiger ist es ja irgendwie immer was zu tun. Und dann sage ich, ja, komm, lass das eine noch fertig machen, dann gehe ich heute nicht laufen, weil es hat ja 35 Grad draußen. Und so in der Gruppe weiß ich, okay, die anderen nehmen sich die Zeit, ich bin halt leider jetzt nur der Hauptverantwortliche, der Initiator, also die kommen auch, weil ich die Sache ins Leben gerufen habe und jetzt da alle zusammentrommeln, also muss ich sowieso da sein. Und dann siehst du halt Athleten, wie jetzt der Franz, vor letzte Woche, glaube ich, war das. Älterer Herr ist dann kommen, ist mit uns warm gelaufen, 3 Kilometer, macht das Lauf-ABC mit und sagt er, ja, jetzt fahrt er wieder heim. Sag ich, ja, ist alles okay, passt alles. Ja, ich war mir von vornherein klar, dass ich halt keine Intervalle laufe. Ich wollte einfach nur vorbeischauen, wollte die Gruppe sehen und jetzt gehe ich wieder heim. Sag ich, voll geil. So,
Okay.
der ist 3 Kilometer eingelaufen, hat Lauf-ABC gemacht und ist dann wieder heim. Er wollte einfach bloß quatschen, wollte kurz Teil der Gruppe sein und ist dann wieder zurück nach Hause. Völlig legitim. Und das zeigt mir halt schon, dass ein gewisses Gruppengefüge halt im Endeffekt auch so ein Team ausmacht. Also, dass jeder vom anderen profitiert. Es gibt einem mehr Energie, weil sonst kommt er nicht und sagt, ich will einfach nur kurz da sein, will Hallo sagen. Das kostet ihm auch Zeit und Aufwand. Aber er sagt halt, nö, es gibt mir irgendwas. Es gibt mir Energie, es gibt mir Zugehörigkeitsgefühl, es gibt mir Teil der Gruppe zum Sein. Und das ist ja schon was der Mensch ja eigentlich danach strebt, oder?
So, und du siehst es ja, wenn Menschen, alte Menschen irgendwo im Supermarkt einkaufen gehen und plötzlich anfangen, mit dem Kassierer ein Gespräch zu führen, wo du merkst, okay, diese Menschen sind nicht einkaufen gegangen, um was zu kaufen, sondern um ein soziales Bonding herzustellen, um eine Rückmeldung zu bekommen, um vielleicht auch etwas loszuwerden. So. Und ich würde ja gern gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, warum wir 9sub9 oder warum meine Idee war, aus 9sub9 viel mehr zu machen, als das, was es vielleicht jetzt auch im Moment noch ist. Ich glaube ja, dass du durch diese Zugehörigkeit einfach, ja, du kannst dich virtuell auf jemandem abstützen, der gar nicht da ist. So, du gehst irgendwo hin und sagst, oh, ich bin jetzt gerade so scheiße und mit meiner Achillessehne so. Und die Tatsache, dass du es ausgesprochen hast, hat schon mal einen positiven Effekt. Die Tatsache, dein Gegenüber reagiert ja, der sagt ja nicht, ja, sondern er sagt, ah, okay, das kenne ich auch, oder ach, das ist ja blöd, oder er stellt eine Frage oder wie auch immer. Das heißt, du induzierst ja automatisch einen Perspektivwechsel. So. Und nicht selten sagen dann ja Leute, ach cool, danke, dass du mir den Tipp gegeben hast, und danke, ach, das hat mir jetzt gerade gut getan, kurz drüber zu reden. So.
Ja, und im besten Fall lernst du in der Gruppe auch von den anderen und von der Gruppendynamik. Also das machen wir auf dem Track dann auch nicht anders, dass man sagen, okay, der eine korrigiert den anderen. Hey, acht mal hier auf den Laufstil, acht mal da drauf, mach mal dies, nimm mal ein bisschen Tempo raus, überpace nicht, wir gehen so und so an. Wenn man dann so offen ist, es kann ja oft eine andere Gruppendynamik entstehen, dass man dann voll losprescht und das Gefühl so ein kleines Wettrennen entsteht. Muss ich echt sagen, haben wir eine sehr, sehr coole Gruppe. Es muss sich keiner was beweisen. Es muss jetzt keiner irgendwie aus die Schuhe rauslaufen. Wir haben einen 20-Jährigen dabei, da wissen wir alle, wenn wir 200er laufen, der hat eine andere Endschnelligkeit als wir mit 32. Den lassen wir auch laufen, alles cool. Aber am Ende vom Tag, ja, ist es einfach eine coole Zusammenarbeit, die wir miteinander haben und jeder lernt vom anderen. Wir quatschen, hey, warum ist heute bei dir nicht gelaufen? Machen wir das und das anders, dann läuft es nächste Woche wieder und dann ist alles cool. Also dann geht jeder heim und sagt, ich habe was mitgenommen, coole Einheit, coole Zeit und vielleicht sogar noch ein Stück weit besser geworden.
Und genau das, was du sagst, glaube ich, ist ja letztlich das Potenzial, was aus meiner Sicht in einer sozialen Gemeinschaft steckt. Und beim Triathlon, ja, ich bin wie du, ich trainiere auch fast nur alleine oder habe auch die Jahre immer alleine trainiert, weil es mir einfach zu anstrengend war. Weil ich aber auch glaube, und jetzt kommen wir an den springenden Punkt, dass die lose Gemeinschaft per se, glaube ich, das Potenzial schon bietet, dass du einfach mehr trainierst und beständiger trainierst. Ich glaube, sie bietet aber auch, also für die, die dann da drin sind, so, ich glaube, es bietet aber auch eben das Potenzial, dass Leute das nicht wollen, weil sie merken, so, das setzt mich unter Druck. Ich werde permanent mit, ne, mit Menschen wie dir konfrontiert, die irgendwie gerade ihre Radpeak haben, so, oder die einfach leaner sind als ich oder was auch immer. So, muss man ja einfach so sagen. Und daher glaube ich, und das war auch Teil von 9sub9, wie gelingt es, und das ist eben ein zu strukturierender Prozess, der nicht trivial ist, wie gelingt es, dass du aus einer Gruppe von Menschen wirklich ein Team formst? Und da wiederum glaube ich, steckt großes Potenzial drin. Im Triathlon gibt es das übrigens noch gar nicht. Also ich meine, ich glaube, gibt es jetzt noch das Erdinger alkoholfreie Team?
Ja, aber die trainieren ja auch nicht miteinander. Also nicht, dass ich
So.
wüsste, es ist ja trotzdem jeder für sich, jeder einzeln. Sie haben ja den gleichen Sponsor. Das ist,
So, und
glaube ich, alles.
das, ach so, genau, Werner Brombach ist verstorben.
Ja.
Hast du das mitbekommen? Ja, sehr, sehr schade, sehr traurig, dass er verstorben ist. Und was ich mich immer gefragt habe, ich hatte ja nie die Gelegenheit, also ich hab nie Kontakt zu ihm gehabt, was ich einfach auch da schade finde, ich glaube, dass das Team Erdinger alkoholfrei ist kein wirkliches Team, sondern das ist eine Zusammenstellung von Athleten, die das gleiche Trikot haben, Punkt. So. Aber das hat eben noch nichts mit Team in dem Sinne zu tun. Wie kriegen wir es hin, ein gemeinsames Leitbild zu formulieren, gemeinsame Normen und Werte zu definieren? Und wie kriegen wir es vor allen Dingen hin, dass du nicht nur das Logo auf der Brust trägst, sondern irgendwie aufgrund dessen, was das Team lebt und wofür es steht, dass du es hinbekommst, dass die Menschen, also die Leute stolz sind und das auch aktiv spüren, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.
Also es wirkt natürlich jetzt nach außen, ich weiß nicht, wie es intern ist, aber es gibt die Trainingsgruppe in Girona, ich glaube von Joel ist es der Coach. Vincent Lewis ist dort, ein Vasco Villaça, also die ganzen Rockets, die ganzen Kanonen, die trainieren da und die trainieren auch in der Squad. Also da gibt es dann diverse Videos und
Okay.
Instagram-Footage, wie sie gemeinsam in Girona laufen. Ultra, also schaut einfach ultra geil aus, also wie man sich so eine Squad halt vorstellt. Inwiefern, also der Coach, der baut sich quasi auch mit seinen Athleten, das ist mitunter eine Anforderung, dass sie quasi dann nach Girona kommen, dort leben und dann gemeinsam trainieren. Der baut sich hier seine Gruppe auf, er lässt einen nicht jeden in die Gruppe rein, sondern er baut sich da halt eben seine Mädchen- oder Damen- und Herrengruppe halt eben auf und baut sich da so eine Squad. Und das ist halt schon ziemlich geil, aber inwiefern die dann auch so Wertedefinitionen machen und mindset-technisch tief gehen, I don't know, aber es macht schon den Anschein, als würde es eine Squad sein.
Okay, also interessant, kann ich so jetzt nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass ich glaube, es im Triathlon keine, doch BMC hat noch ein Team,
Ja.
aber auch da glaube ich, das ist eher ein Athletenpool, der gesponsert wird, das gleiche Material fährt logischerweise und das ist es dann aber auch. Und mein Ansatz war ja wirklich der, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in 9sub9 auch einzelnen Teammitgliedern eine Funktion zuzuordnen. Also die Idee war ja bei 9sub9 zu sagen, so, wer bringt welche Fähigkeiten mit und wie können wir diese Fähigkeit der Gruppe zugänglich machen? So. Und mein Namensvetter Fabian Bupp, ist ja Zahnarzt und da weiß ich noch, dass er immer also ich habe ihm diesen Namen sozusagen angeboten oder dem Team angeboten. Fabian war halt der Tüftler, weil er war der, der sich immer, ich glaube, der hatte auch eine Zeit lang mit so Gels experimentiert und meinte irgendwie zu mir, ja, theoretisch könnte er auch Mortengel selber machen, weil das muss dann irgendwie noch benetzt werden und dann so und so. Theoretisch könnte er das auch selber machen, aber er war halt der Tüftler und er stand eben immer dafür, es gibt für eine Herausforderung eine Lösung. Also, und wenn du ein bisschen so wie die Leute, die das noch kennen von früher, A-Team im Fernsehen, wenn es in so einem Team, wenn da jeder eine Funktion hat, dann entsteht natürlich per se eine Kohäsion. So. Und ich glaube, dass da einfach ein riesiges Potenzial herrscht. Und ich weiß, dass es immer mal wieder die Versuche gab, Teams aufzubauen im Triathlon. Und ich denke mir, ja, gut, das ist nicht trivial. Also du musst dann schon einen strukturierten Prozess haben und der Komplexität eben auch gerecht werden. Und dann wiederum kriegst du es aber hin. Dann tragen die Leute das Trikot und sie wissen, ey, ich bin Teil dieses Teams und die anderen, die es nicht tragen, sind es nicht. Kennst du noch, wobei das ja ein Verruf gerade ist, Project Oregon? Ist
Ja,
das
von
bei
Nike,
Nike? Bei Nike, ne?
ja. Aber am Ende vom Tag kann ich da relate in der Hinsicht, als ich mit Andi, mein Bruder, hat viel trainiert habe. Wir waren da unser eigenes Team, wir haben uns da vielleicht wenig über die Teamdynamik in der Hinsicht unterhalten und haben uns da wenig Gedanken darüber gemacht, wer welche Aufgabe hat. Aber es war am Ende von der Rückblickend war es einfach ein Team. Wir wussten beide, wer bringt was ein, wer hat welche Qualitäten. Der Andi war der Vernünftige, ich war der Mutige, der Draufgänger, der die Struktur aber auch mitgebracht hat, die Trainingsstruktur. Wir haben der Andi doch der eher immer der Bedachte und der auch durchaus sehr, sehr viel Wissen immer mit reinbracht hat. Wir haben das dann schon ganz gut immer gematcht. Ob wir das bewusst gemacht haben, glaube ich nicht. Das war dann eher unterbewusst, dass wir gesagt haben, wer hat welche Qualität, ist so, nehmen wir das mit und wer hat welche Aufgabe im Team. Und dann war es aber auch wirklich so, wir sind als Team aufgetreten. Wir haben es den anderen gegönnt, wenn der eine, es war zwangsläufig einer schneller als der andere. Und haben da im Endeffekt auch als Team uns auf der Strecke halt einfach halten, so gut es halt als Team ergeht. Sprich, wir haben gewusst, okay, wenn wir gemeinsam am Rad sind, wir fahren uns nicht gegenseitig aus der Schuhe raus, wir wissen, was der andere kann, wer der stärkere Radfahrertendenz ist, wer der stärkere Läufer ist und haben da auch versucht, uns die Stärken gegenseitig halt auch zuzuspielen, dass ich auch vom Andi seiner Laufstärke zum Beispiel profitiere. Das haben wir den Rot 2019 auch probiert, das waren wir gemeinsam auf der Laufstrecke, dass er versuchte, dann gegen den Wind die Pace zu machen. Hat mir persönlich halt nicht geholfen, weil es nicht mein Schritt war, nicht meine Frequenz war. Dann habe ich generell ein bisschen gestruggelt oder dadurch einfach gestruggelt und mental ein bisschen Einbruch gehabt. Aber wir haben schon versucht, einfach die Stärken vom einen auf den anderen halt zu transferieren und auch geschaut, dass man, dass der andere davon profitiert, von meiner Radstärke zum Beispiel. Oder auch versucht, dass meine etwas bessere Schwimmform, dass ich dann Andi vielleicht mitziehen kann beim Schwimmen. So eine Sachen.
Ja, und ich glaube, dass, also ne, das, was du jetzt gerade sagst, bei zwei Leuten oder drei ist es vielleicht auch noch
Überschaubarer.
macht überschaubar und macht man es intuitiv vielleicht auch richtig. Also gerade wenn es noch dein Bruder ist, dann seid ihr ja sowieso wahrscheinlich näher, sehr nah aneinander dran. Und auch da glaube ich, dass wir, wenn wir über Dinge wie Kooperationsbereitschaft, vielleicht auch Motivation, aber auch den Umgang mit Angst beziehungsweise die Bereitschaft für eine Offenheit, dass das mit einer Teamzugehörigkeit sich einfach anders darstellt, als wenn du alleine bist. Also wenn es dir gelingt, und nochmal, es ist nicht trivial, ein Team aufzubauen, dann die Zugehörigkeit zu diesem Team gibt dir quasi auf der Strecke die Kraft von Menschen, die dann aber gar nicht da sind. So, also weil du weißt, wir haben im Team trainiert und wir haben bestimmte Prozesse und Abläufe durchgesprochen und ich fühle mich eben Teil dieses Teams. Und dafür, ja, glaube ich aber schon, dass es wichtig ist, dass das Team auch ein Team ist. Und wenn der eine schon wieder 2 Kilo zugenommen hat, weil er das Rennen hinter sich hat und der andere ist noch nicht mal im Tapering für sein Rennen, wird es natürlich schwierig. Also ich glaube, auch da muss es ja irgendwie eine gewisse Synchronität geben.
Definitiv und ich glaube, du kannst es an deinen Berufssektor, also ins generelle, ins Berufsleben auch transferieren, weil das sie, also ich habe mal zeitlang in der Industrie auch gearbeitet, in der Baubranche, im Büro und da ist es so, und so wie man es aus anderen Büros und Automotive-Sektor auch raushört, es ist halt immer Krieg. Es ist kein Team, es ist ganz, ganz oft Krieg, so der eine vergönnt den anderen nicht. Ich muss ja vom Chef gut dastehen, dass ich irgendwie die Beförderung kriege. Also ich muss ja gewinnen in der Hinsicht. Ich muss vielleicht den anderen schlecht dastehen lassen oder wie auch immer. Am Ende vom Tag, wir ziehen alle am gleichen Strang und wir wollen doch alle irgendwo ein optimales Endergebnis haben, als Gruppe, als Team, als Firma, was auch immer. Und das ist, glaube ich, was, was viele in dem Berufssektor nicht verstehen. Meiner Erfahrung nach, vielleicht kannst du es korrigieren und hast du andere Wahrnehmungen. Oftmals sehe ich aber aus Erzählungen, aus eigenen Erfahrungen wirklich als Krieg, jeder für sich und nicht miteinander. Oftmals endet es im Streit, wo ich sage, das kann doch eigentlich gar nicht passieren, weil es ist doch so, ist doch gar nichts Persönliches, sondern ich gehe zur Arbeit, ich versuche da meine Arbeit bestmöglichst zu verrichten, meine Qualitäten bestmöglichst einzubringen, so gut ich es kann. Und dann versuchen wir gemeinsam, was auch immer das für Sektor ist, das Endergebnis optimal zu gestalten. Und das, glaube ich, vergessen ganz, ganz viele, dass das im Teamsektor als einem sportlichen Bereich auch nicht anders ist, dass wir da auch sagen, okay, ich habe meine Qualitäten, die bringe ich mit ins Team ein. Und am Ende vom Tag ist es sowas von egal, wer dann von uns irgendwie schneller ist, sondern ist doch mega gut, dass wir als Team so repräsentieren können. Wenn einer das Rennen gewinnt, ist doch überragend, bevor wir Platz 4 und 5 belegen, weil wir uns nicht einig sind und weil wir gegeneinander arbeiten, bringen wir doch lieber einen auf Platz 1 und der andere wird Sechster. Ist doch tausendmal mehr gewonnen und wir haben als Team einfach gute Teamleistung gebracht. Und das ist was, was mich persönlich mittlerweile auch immer mehr irgendwo bis sie beschäftigt, jetzt auch durch Teamwettkämpfe im Triathlon, können wir auch gleich kurz drüber reden. Aber es ist einfach super spannend, wie du dir da einfach nochmal einen gewissen Push holen kannst, wenn das aber ordentlich funktioniert und halt auch jeder für jeden halt kämpft und ich setze mal jeder sein Ego hinten mal anstellt.
So, und jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. So, also wenn ich strategische Teamings mache für Firmen, dann geht es ja genau darum, so, wer sind wir, wofür stehen wir, wofür wollen wir stehen und wie kommen wir dahin und was braucht es dafür, ne? Also wie erzeugen wir denn eigentlich dieses Wir? Und das ist nicht, wir gehen in den Hochseilgarten oder der eine lässt sich fallen und wird von den anderen aufgefangen. So entsteht halt kein Wir, sondern das Wir ist ja letztlich ein gelebtes Commitment. So, und das, ich glaube, man darf das jetzt nicht zu schwer behängen. Also am Ende muss das sicherlich aus dem Doing heraus passieren, aber ich glaube, es braucht einen Frame, den du über das drüber oder drunter legst oder wie auch immer. Und ich glaube, das passiert halt nicht. Also nur weil wir uns mit 5 Leuten zusammentun und sagen, wir sind jetzt ein Team und haben das gleiche Trikot an, sind wir halt noch kein Team. Ne? Was heißt das eigentlich? Ich hatte das damals auch sehr provokativ, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich drüber spreche, ins 9sub9 reingebracht und gesagt, so, Leute, ihr seid. Ja, ne, wir sind alle super miteinander. Nee, das seid ihr nicht. Also, doch, das seid ihr, aber ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommt im Rennen, dann frage ich mich schon, warum ist denn der Nico jetzt eine halbe Stunde schneller als ich? Ich habe doch genauso viel trainiert wie der. Und du kannst dich nicht erwehren, dass eine gewisse Form von, warum ist das jetzt bei mir, hat das jetzt nicht geklappt, dass das eintritt. Und die Frage ist ja, wie geht das Team dann damit um, dass trotzdem ein positiver Effekt entsteht? Verstehst du, was ich meine?
Nicht ganz. Führ es nochmal anders
Also,
aus.
ich glaube schon, dass wir können natürlich sagen, wir sind ein Team und ne, wir stellen das in Vordergrund, dass einer von uns vielleicht unter die Top 3 kommt. So. Aber was ist mit den drei anderen, die es auch gerne geschafft hätten, aber nicht geschafft haben? So, das hinterlässt ja schon eine Spur in denen. Enttäuschung, Ärger, Frustration. Ich glaube eben nicht, dass das automatisch so geht, so nach dem Motto, Hauptsache, wir kriegen jemanden unter die Top 3, sondern wie geht ein jeder damit um, dass er sein gestecktes Ziel vielleicht nicht erreicht hat? So,
Genau, aber das ist
und
ja das Commitment, was ich in ein Team einbringe, oder dass ich mein
genau.
Ego hinten anstelle.
So, aber das Ego hinten anstellen ist ja nicht, ich stelle jetzt mal mein Ego hinten an, sondern plupp, plötzlich bin ich 34. geworden, weil, keine Ahnung, ich 3 Platten hatte. Und ja, ich erinnere mich daran, dass ich das Ego hinten anstellen soll, aber plötzlich ist die Emotion da, die da sagt, scheiße, ich bin jetzt wütend, ich bin enttäuscht, ich bin traurig, so.
Ja. Und
Ich bin ärgerlich.
ich vergleiche jetzt bloß mal 2024, 9sub9 und das Team mit dem Team, wie ich es mit meinem Bruder so um die 2020, also 2020 gehabt habe. Damals, 2020, mein Bruder oder von 2016 ab, würde ich sagen, war immer so völlig wurscht. Ich habe mich ultra gefreut, weil mein Bruder schneller war als ich und er ein geiles Podium einfahren können. Das war dann völlig nebensächlich, was der Zweite für uns macht. Und anders, also andersrum halt genauso. Und da kann ich ja für meinen Bruder, für den Andi reden, weil er wird es genauso unterschreiben. Im 9sub9 2024 waren wir noch nicht, ich sage mal noch nicht an dem Punkt, dass jeder sein Ego hinten angestellt hätte. Und da inkludiere ich mich selber auch. Also da waren wir noch nicht in dem Teamframe, dass ich selber auch gesagt hätte, boah, es hätte mich eigentlich schon gewurmt, wenn ich da, ich sag's mal, der letzte von uns Athleten in Rot gewesen wäre.
Ah, stopp, stopp, stopp. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil genau, diesen Satz habe ich aber, genau das habe ich ja in irgendeinem Teaming mal angesprochen. So nach dem Motto, ich glaube das einfach, also ich nehme euch das nicht ab, dass das
Ja.
so ganz easy läuft. Ja, dann bin ich halt 38. in der Gesamtwertung oder 59. oder keine Ahnung und bin der Letzte, also bin der Sechste von 6 Gestarteten. So. Ich glaube, dass das natürlich geht und funktioniert, nur das fällt halt nicht vom Himmel. So dieses, ja, dann bin ich stelle mein Ego hinten an, so nach dem Motto, wie ich ziehe mir jetzt heute mal eine weiße Jacke an.
Ja,
Fertig.
ja. Nee, dafür braucht es einfach viel, viel mehr Arbeit zusammen miteinander. Wir sind zwar hier und da mal irgendwo Radl gefahren miteinander in Rot, wir haben schon einmal St. Pölten ein gemeinsames Wochenende gemacht und. Aber dafür waren wir als Team noch nicht close genug. Also vielleicht war das das Sven und der Lars, weil die halt einfach im ähnlichen Raum leben und generell schon viel miteinander trainiert haben. Jannik vielleicht, Entschuldigung, Jannik vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen war ich zumindest da noch nicht so eingebunden. Vielleicht auch der ein oder andere auch nicht, dass man sagen, wir waren ein Team von neun Athleten und das hat super funktioniert. Der Timmy ist damals auf Hawaii gestartet im Oktober. Also weit, weit weg, da wo wir schon alle am faulen Lenz gemacht haben. Gut, ich war noch mal in Portugal für Mitteldistanz, aber am Ende vom Tag war für mich die 979-Saison bei gelaufen, weil ich am Ende vom Tag ja schon mal Langdistanz hinter mir hatte. Und das ist was, wo ich auch als einfach als Potenzial für so ein Projekt einfach sehe, dass das enger zusammenwachsen muss. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das unbedingt dann auch funktioniert, indem dass ich sage, okay, ich würfel jetzt da verschiedenste Menschen zusammen, die natürlich alle andere Intentionen, andere Lebensräume und andere Vorstellungen auch haben, die in so ein Team reinkommen. Weil auf Knopfdruck innerhalb von einem Jahr sowas zu formen, ist halt, finde ich, auch ganz, ganz schwer.
Und wir kommen ja gleich zum Ende. Insofern wäre meine Idee, ob wir die nächste Folge nochmal etwas zum Thema soziale Identität machen wollen. Also was zeichnet eigentlich ein Team aus und wie kommt man dahin?
Ja,
Fände ich jetzt irgendwie ganz spannend.
ich denke, das kann man noch gut ausführen. Ja.
Weil das, was du gerade sagst, das ist ja im Profisport gang und gäbe. Natürlich sagen die alle vor der Kamera nein. Und wir sind natürlich als Team froh, dass einer von uns es unter die ersten drei geschafft hat. Ja, der aber Achter geworden ist, ist natürlich irgendwie nicht fein damit, weil er sagt so, hey,
Ja.
irgendwie, weiß ich nicht, ich habe vielleicht dann die schlechtere Startbahn erwischt oder ich habe vielleicht dann doch nicht die Unterstützung bekommen, wie der es jetzt unter die ersten drei geschafft hat. Und nochmal, ich glaube, dass das schon geht. Also, dass man aus der Zugehörigkeit zum Team ein so starkes Wir hat, dass es am Ende dann egal ist, wo du landest, weil du weißt, irgendwann trifft es auch mich in positiver Weise, aber dafür braucht es halt einen Weg.
Ich denke jetzt an ganz, ganz vielen Teamsportarten. Also wir framen ja im Endeffekt jetzt eine Einzelsportart Triathlon zu einer Teamsportart, indem dass wir ein Projekt daraus machen oder unsere Squad aufbauen und unser Team aufbauen. Aber dann muss ich ja den Schritt eben weitergehen und sagen, okay, was machen zum Beispiel jetzt Fußballteams, Eishockeyteams, Handballteams, also reine Spielsportarten, die schon Team implizieren, was machen die besser, was wir nicht machen? Und da ist es ja so, wenn ich sage, im Fußball, du hast 11 Spieler auf dem Feld, ja, der Torwart wird sich nicht aufregen, soll sich im besten Fall nicht aufregen, dass er heute kein Tor geschossen hat, weil der hat seine Aufgabe verstanden. Der ist nicht zum Toreschießen da, sondern der, dem seine Aufgabe ist, ich bringe maximal viel Sicherheit hinten im Kasten und unser übergeordnetes Ziel ist, wir holen 3 Punkte, wir gewinnen das Spiel. Und das ist was, was irgendwie auch transferiert werden muss in so ein Projekt oder auch in jegliche Squad, Trainingsquad, dass man dann sagt, jeder muss auch bereit sein, sein eigenes Ego hinten anzustellen, wenn wir als Team funktionieren wollen. Weil sonst ist es wirklich nur, und da verstehe ich die Squad nicht 100% so ganz, also ich habe da andere Anschauungen, dass man sagt, ich treffe mich nur, baller mich zu Tode, indem dass ich sage, wir gehen auf die Bahn, laufen uns Last Man Standing-mäßig aus die Schuhe raus. Oder fahren uns aus die Schuhe raus und wir pushen uns, so wie es ja immer geheißen wird, so pushen. Ja, ich brauche keinen direkt zum Pushen, klar, einfach mal jemanden, der mir unterstützt und der sagt, hey, auf geht's, Nico, auch das schaffst heute noch und zieh mir mit. Aber generell brauche ich keinen, der mich dann pusht und ständig übers Limit schiebt, um Gottes Willen. Also um das geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, wie du einmal betonst, dass halt jeder seine Qualitäten mit einbringt.
Aber dann lass uns doch die nächste Folge nochmal was zum Thema Identität machen. Und ich würde ein paar Sachen, ein paar Erkenntnisse, Studien aus dem Sport mitbringen, insbesondere was Mannschaftssport angeht und wie man vielleicht Erkenntnisse aus dem Mannschaftssport in den Einzelsport übertragen kann.
Sehr, sehr gern. Dann machen wir hier die Klappe zu für heute. War wieder sehr, sehr erkenntnisreich und ich denke, wir sind da irgendwie einen Schritt weiter. Also fühlt sich so an, als wären wir einen Schritt weiter kommen, so ein bisschen in der Thematik Team. Was braucht es dafür für ein Team? Und da sind wir noch nicht am Ende. Da knüpfen wir dann in 2 Wochen wieder an. Danke dir,
Freue ich mich.
Fabian, für die Zeit und liebe Grüße. Genießt die ersten Tage der 50er Jahre.
Danke.
Sorry für Salz in die Wunde. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.